Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Interessiert es Sie, wenn jemand nichts findet? Eher weniger, denken Sie jetzt vielleicht. Aber stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Krebsvorsorge. Und dort findet man nichts. Keinen Tumor, keine Krebszellen, kein Verdacht. Wie fällt Ihre Antwort jetzt aus? Negative Befunde sind auch für die Forschung viel existenzieller, als das heutige System von Bewertungskriterien glauben macht. Das ganze System braucht eine Reform. Wie die aussehen könnte, dazu gleich mehr. Außerdem beschäftigt uns ein Tsunami aus dem Mittelalter und sind die Italiener dunkle Materieteilchen ins Netz gegangen. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Wissenschaft steckt voller Idealismus. Streben nach Erkenntnis, absolute Objektivität, höchste Präzision. In der Realität hören wir dagegen immer häufiger von Forschung, die fehlerhaft ist, nachlässig durchgeführt und zu Ergebnissen kommt, die sich nicht bestätigen lassen. Der Fehler liegt im System. Was damit gemeint ist, erklärt Anneke Meyer jetzt erst einmal anhand eines Beispiels aus der Pflanzenforschung.
Es ist Feierabendstimmung in Canberra, Australien. Benjamin Schwessinger blickt entspannt in die Internetkamera. Tattoos auf den Armen, Bier in der Hand, alles no worries, wie man gerne in Australien sagt. Wenn es um gute und bessere Wissenschaft geht, ist der gebürtige Deutsche allerdings alles andere als lässig.
Die Geschichte fängt so an, dass 2011 ich und zwei der anderen Leute ins Labor gekommen sind von Pam Ronald.
Pamela Ronald untersucht das Immunsystem von Pflanzen und ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Zwei Jahre früher hat ihre Arbeitsgruppe ein Protein gefunden, an dem Pflanzen krankheitserregende Bakterien erkennen. Eine wichtige Entdeckung, auf der Benjamin Schwessinger aufbauen will.
Wie das halt in Wissenschaft geht, am Anfang versucht man halt die vorherigen Ergebnisse zu wiederholen, aber irgendwie ging es alles nicht zusammen.
Weder ihm noch seinen Kollegen gelingt es, die Forschungsergebnisse zu wiederholen. 2013 zieht seine Chefin die in Fachkreisen viel beachtete Veröffentlichung zurück.
Natürlich kommen einem die Gedanken, ob man die Gruppe wechseln sollte oder was das überhaupt soll oder wo man da irgendwie reingeraten ist.
Doch Benjamin Schwessinger bleibt. Zusammen mit zwei seiner Kollegen investiert er fast 4 Jahre, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen und ihn zu korrigieren.
Ich finde es gut, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, das ist eher so ein langfristiger Gewinn. Aber ich glaube nicht, dass es mir geholfen hat, jetzt einen Job zu bekommen oder so.
Inzwischen ist er selber Gruppenleiter an der Australian National University, allerdings mit Zeitvertrag. Nebenbei engagiert er sich für Transparenz in der Wissenschaft, gibt Schulungen für Postdocs und Doktoranden. Die Erfahrung in Pamela Ronalds Labor hat seine Karriere geprägt, aber nicht einfacher gemacht.
Ich habe Zeit verloren, hätte ich was anderes machen können, hätte ich vielleicht mehr publizieren können. Also ich glaube, ich hätte meine Zeit, die man darauf verwendet hat, irgendwas zu korrigieren, in diesen Wissenschaftsmaßstäben vielleicht besser benutzen können.
Publikationen sind die Währung der Wissenschaft. Nature, Science, The Lancet. Wer viel und in den renommiertesten Zeitschriften publiziert, der hat bessere Aussichten auf unbefristete Stellen und Forschungsmittel. Ein Belohnungssystem, in dem die Korrektur eines Fehlers nichts zählt.
Qualität in der Wissenschaft wird halt gerade einfach nur, also beinahe ausschließlich, gemessen daran, wo man publiziert. Und das ist wirklich das Kern des Problems. Man denkt, damit misst man Qualität, aber ob man wirklich damit Qualität misst, ist eine ganz andere Frage. Wenn man Maßstäbe ansetzt, um irgendwie Wissenschaft zu quantifizieren, passiert es halt einfach, dass es nicht mehr um die Wissenschaft geht, sondern einfach die Maßstäbe gut auszufüllen.
Metastudien zeigen, dass die Mehrzahl der Forscher zum Beispiel Signifikanzschwellen genau so wählt, dass sie dem gängigen Standard Genüge tun. Nicht so, dass sie die bestmöglichen Ergebnisse versprechen. Am guten Willen mangelt es dabei nicht. In einer Befragung unter Wissenschaftlern in den USA gab die überwältigende Mehrheit an, sie würde gerne höhere Standards anlegen, wenn der Publikationsdruck geringer wäre. Benjamin Schwessinger erntet auch heute noch Lob für seinen Einsatz im Dienste guter Wissenschaft. Das Vorgehen der Forscher aus Pamela Ronalds Labor gilt allgemein als Paradebeispiel dafür, wie man das Richtige tut. Bei Bewerbungen auf Fördergelder oder Professuren ist das so viel wert wie ein Fleißbienchen im Muttibuch.
Ein Fallbeispiel von Anneke Meyer, das zeigt, im Wissenschaftsbetrieb läuft etwas grundsätzlich falsch. Genau das will ein Manifest nun ändern, das ab heute bei einer Konferenz in Hongkong diskutiert wird. 5 ausgewiesene Experten für die Qualität von Wissenschaft haben sich dafür zusammengetan und einen Katalog vorgelegt mit Vorschlägen und Ideen für die richtigen Anreize im Betrieb. Einer von ihnen ist Lex Bauter vom University of Amsterdam Medical Center und ihn habe ich nach seiner Anreise in Hongkong erreicht. You are not happy with research integrity.
Sie sind nicht glücklich mit der Qualität, die Wissenschaft heute produziert. Warum?
Well, the issue is that quality of research is really important.
Die Qualität von Wissenschaft ist wirklich wichtig. Forschung gründet auf Vertrauen. Die Gesellschaft muss uns vertrauen und wir müssen dieses Vertrauen verdienen, indem wir unser Bestes geben. Und ja, wir haben da ein paar Probleme und um die müssen wir uns kümmern.
Which are the worst problems?
Welche sind denn die größten Probleme?
Well, there are various problems. Most people think of falsification of data or plagiarism when you talk about research integrity. But that is really, really rare, very rare.
Da gibt es einige. Die meisten Leute denken an Fälschung oder Plagiat, aber das ist wirklich selten. Viel weiter verbreitet sind die Abkürzungen, die Forscher nehmen, um eine Veröffentlichung attraktiver zu machen. Das hilft vielleicht der eigenen Karriere. Aber es verzerrt die Suche nach der Wahrheit, was der einzige Zweck aller wissenschaftlichen Aktivität sein muss. Diese fragwürdigen Forschungspraktiken sind in den Natur- und Sozialwissenschaften weit verbreitet. Und das müssen wir korrigieren.
Der Wert von wissenschaftlicher Arbeit wird mit dem Impact-Faktor und dem Hirsch-Faktor gemessen. Eigentlich sollen diese Größen Auskunft geben, wie wertvoll Veröffentlichungen für die Wissenschaft und für die Gesellschaft sind. Tatsächlich aber fördern sie vor allem Masse statt Klasse. Dieses System wollen sie verändern. Was schlagen sie vor?
What we propose is to change the system of how we assess researchers.
Wir wollen verändern, wie wir Forschung bewerten. Bisher zählen wir die Publikationen und wie häufig sie zitiert werden. Das ist nicht falsch, aber es ist falsch, wenn die Forschung sich einzig und allein daran orientiert. Das Signal ist laut und deutlich, nur Publikationen zählen und möglichst viel zitiert zu werden. Aber alle anderen Aktivitäten, die auch sehr, sehr wichtig sind für die Forschung, werden vernachlässigt vom System. Das sendet die falsche Botschaft und schafft falsche Anreize.
But what would be a concept to change that?
Wie könnte ein neues Konzept jetzt aussehen? Was schlagen Sie in Ihrem Hongkong-Manifest vor?
To broaden it. And to involve the other things which are important as well.
Wir müssen es auf ein breiteres Fundament stellen, die anderen Dinge mit einbeziehen, etwa, dass alles veröffentlicht wird. Wir dürfen nicht länger die Rosinen herauspicken. Wir müssen das, was wir tun, gut dokumentieren und beweisen, dass wir alles vollständig veröffentlicht haben, indem wir die Daten allen zugänglich machen. Um zu zeigen, wie wir vorgegangen sind, müssen auch die Studienprotokolle offengelegt werden. Solche Aktivitäten kosten natürlich Zeit und Energie und Geld. Und sie werden im Moment überhaupt nicht honoriert vom System. Und wenn ich noch einen zweiten Punkt nennen darf, die Reproduzierbarkeit. Wenn wir Studien versuchen zu wiederholen auf die gleiche Art und Weise, dann bekommen wir oft trotzdem nicht dieselben Ergebnisse. Das ist beunruhigend. Wir versuchen das zu verstehen, aber für die Bewertung von Forschung ist es wichtig, dass wir Studien öffnen für die Wiederholung durch andere und dass wir selbst Studien wiederholen. Dem schenkt das Bewertungssystem bislang überhaupt keine Aufmerksamkeit.
And do replication studies yourself. Now, so far in the assessment system, there is no attention for this phenomenon whatsoever.
Who do you think should go ahead and install?
Wer sollte da vorangehen? Die Journale oder die Wissenschaftler selbst? International ist das ja nicht ganz leicht.
Yeah, we want to do this international and we were not the first group and not the only group who's trying to do that. There is a buzz in the air.
Wir sind ja nicht die erste oder einzige Gruppe, die etwas verändern will. Da tut sich viel und wir müssen es unbedingt international angehen. Wissenschaftler reisen von einer Universität zur nächsten und von da wieder in ein anderes Land. Das Bewertungssystem muss deshalb überall dasselbe honorieren, sonst verwirrt das. Wissenschaftler tun Dinge, die ihnen in dem einen Land Punkte bringen, aber in einem anderen für die Karriere überhaupt nichts bringen. Wir müssen das gemeinsam in Angriff nehmen. Die Bewertung von Forschung wird in erster Linie von Universitäten und Universitätskliniken vorgenommen, aber auch von Forschungsagenturen und Drittmittelvergabeorganisationen. Denn für viele Förderprogramme müssen sie Exzellenz bestimmten Kriterien entsprechend nachweisen. Und über genau diese Kriterien reden wir. Die Verantwortlichen sind also die Forschungsinstitute und die Geldgeber.
And the funding agencies are responsible for this.
But what about the interest? Wie groß ist denn das Interesse? Sehen Sie den Willen, etwas zu verändern, weltweit?
Well, it may be to some extent wishful thinking, but we see clear signals in the air.
Das mag auch ein Teil Wunschdenken sein, aber wir sehen klare Signale. Die Unzufriedenheit mit dem heutigen System ist in den letzten 5-6 Jahren gewachsen, bis hin nach China. Es gab viele Veröffentlichungen, die Probleme sind gut erforscht und dokumentiert. Es formieren sich überall Bewegungen und wir sehen lokale Experimente. Was wir während der Konferenz machen wollen, ist Praxisbeispiele sammeln. Es gibt zum Beispiel eine Keynote-Lecture aus meinem Land, aus Utrecht. Sie haben die Bewertungskriterien verändert. Das System ist nicht perfekt, aber es ist anders und ziemlich interessant. Das könnte andere Institutionen inspirieren, weiterzumachen. Und vor allem, wenn die Entsenderorganisationen mitspielen, wird jeder ihr Geld haben wollen. Wenn die sagen, wir machen das jetzt so, dann werden die Leute folgen. Ich bin optimistisch. Wir brauchen noch ein paar Jahre, vielleicht 5, vielleicht 10. Aber wir spüren heute schon, dass sich etwas bewegt. Und unser Hongkong-Manifest soll diese Bewegung stärken.
Sagt Lex Bauter vom Amsterdam University Medical Center. Er und 4 Mitstreiter wollen den Systemwechsel für eine bessere Wissenschaft. Dazu gehört auch, über negative Ergebnisse zu berichten. Unser nächster Beitrag fällt in diese Kategorie. 85% aller Materie im Universum bestehen aus irgendetwas, was wir nicht verstehen. Sterne, Planeten oder Staub sind quasi nur die Spitze des Eisbergs, der dunkle Rest unbekannt. Die Mehrzahl der Physikerinnen ist immerhin davon überzeugt, dass es sich um eine Substanz handelt, um dunkle Materieteilchen, die nur noch entdeckt werden müssen. Dutzende von Experimenten fanden bislang solche Teilchen nicht, bis auf eines unweit von Rom. Die Italiener behaupten seit Jahren, dunkle Materie aufgespürt zu haben. Stimmt es? Stimmt es nicht? Jetzt liegen neue Messwerte vor. Frank Rothelüschen.
Das Gran Sasso-Massiv in den italienischen Abruzzen. Hier findet sich Europas größtes Untergrundlabor. Es liegt unter 1400 Metern Felsgestein. Dadurch sind die Experimente abgeschirmt gegenüber der Außenwelt. Eines dieser Experimente heißt DAMA. Es sucht nach sogenannten WIMPs. Das sind winzige Teilchen, die wie Gespenster durch die Gegend geistern und hinter der lang gesuchten, dunklen Materie stecken könnten. DAMA wähnt sich ihnen auf der Spur.
Das DAMA-Team behauptet, ein statistisch signifikantes Signal beobachtet zu haben. Demnach handelt es sich um eine verlässliche Messung.
It's a very robust measurement.
Sagt William Thompson, Physiker an der Yale University in den USA. Dunkle Materie entdeckt, das wäre eine Sensation, garantiert Nobelpreiswürdig. Aber
Sie wundern sich vielleicht, noch nie etwas davon gehört zu haben, denn das wäre ja ein Riesending. Der Grund dafür ist, dass andere Experimente, die ebenfalls nach dunkler Materie suchen, bislang noch nichts gefunden haben.
Deshalb zweifeln die meisten Fachleute an den DAMA-Ergebnissen und vermuten, dass irgendwas faul ist an dem Versuchsaufbau. Seit Jahren nun hängen die DAMA-Resultate im Raum und sorgen für ein leichtes Unbehagen in der Fachwelt. Denn direkt widerlegen ließen sie sich bislang nicht.
DAMA verwendet Kristalle aus Natriumjodid, um nach den WIMPs zu suchen. Alle anderen Experimente dagegen hatten es mit anderen Materialien versucht, konnten die DAMA-Daten also nicht direkt überprüfen. Genau das haben wir jetzt mit unserem Experiment gemacht.
Thompson und seine Leute bauten das DAMA-Experiment grob gesagt nach. Cosine 100, so heißt es, basiert ebenfalls auf Salzkristallen aus Natriumjodid, tiefgekühlt, gut abgeschirmt und eingebaut in ein Untergrundlabor in Südkorea. Sollte ein WIMP, ein dunkle Materieteilchen, mit dem Salzkristall zusammenstoßen, müsste das einen schwachen Lichtblitz auslösen, den Sensoren dann aufspüren könnten. Unlängst veröffentlichte das Cosine-Team die ersten Resultate.
Unsere Messdaten schließen aus, dass DAMA tatsächlich WIMPs gefunden hat. Damit sind wir in guter Übereinstimmung mit allen anderen Experimenten, die ebenfalls nichts gefunden haben.
In den Augen vieler Fachleute dürfte das das Aus der Affäre bedeuten. Für sie dürfen die DAMA-Daten nun endgültig auf dem Müllhaufen der Wissenschaftsgeschichte landen.
Soweit der Beitrag von Frank Rothelüschen. Im letzten Dezember traf ein Tsunami die Küsten von Java und Sumatra. Wieder starben Menschen, auch wenn diesmal nicht ein schweres Erdbeben die Ursache war, wie 2004.
Der Anak Krakatau war wieder einmal ausgebrochen. Große Teile brachen ab und stürzten ins Meer. Etwas Ähnliches scheint sich in historischer Zeit mehrfach am Stromboli in Italien ereignet zu haben. Dagmar Röhrlich mit einer Rekonstruktion.
Es wäre eine zu lange Erzählung, um all die Schrecken jener höllischen Nacht aufzuzählen. Ohnehin überstiege die Wahrheit alles, was man mit Worten ausdrücken kann, sodass ich fürchte, dass meine Worte leer erscheinen.
So leitete der italienische Dichter Francesco Petrarca in einem Brief vom 26. November 1343 seine Schilderung eines Meeressturms im Hafen von Neapel ein.
Das Meer war bedeckt von unzähligen Unglücklichen, die mit aller Kraft versuchten, wieder an Land zu gelangen, nachdem die Gewalt des Meeres sie mit ungeheurer Wut ins Hafenbecken gezogen hatte.
Dieser Meeressturm, den Petrarca beschreibt, war ein Tsunami. Und der Vulkanologe Mauro Rosi von der Universität Pisa scheint seinen Entstehungsort gefunden zu haben, die Vulkaninsel Stromboli.
Here we have three tsunami deposits that occurred in a relatively short period of time.
Wir haben auf Stromboli drei Sedimentpakete entdeckt, die von drei Tsunamis stammen, die innerhalb von 113 Jahren stattgefunden haben. Wir konnten diese Ablagerungen mit drei historischen Ereignissen verbinden. Eine stammt von dem Tsunami 1343, über den Petrarca berichtete und der den Hafen von Neapel und wohl auch den von Amalfi verwüstet hat.
Dieses Tsunami-Sediment war das dickste und wurde wohl von der stärksten Flutwelle verursacht, was zur dramatischen Schilderung von Petrarca passt.
Das zweite Sedimentpaket passt zu Einträgen in Chroniken aus dem Jahr 1392, das dritte zu Einträgen von 1456.
Zur Datierung dieser Sedimente zogen die Geologen organische Reste heran, ebenso zwei vulkanische Aschelagen. Eine von ihnen erwies sich als besonders interessant, denn sie fand sich nicht nur auf der Tsunami-Ablagerung, sondern auch auf den Resten einer kleinen, bis dahin unbekannten Kirche, auf die das Archäologenteam gestoßen war.
Wir fanden in den Resten der zerstörten Kirche mehrere Bestattungen und Artefakte, die gut zeitlich einzuordnen waren. Demnach existierte das Gebäude nicht lange und es endet mit mehreren hastigen Beerdigungen. Danach scheint die Insel verlassen worden zu sein. Es muss also etwas passiert sein. Ein Zusammenhang mit den Naturereignissen erscheint recht logisch.
Dass es überhaupt eine mittelalterliche Kirche auf Stromboli gegeben hat, damit hatten die Archäologen um Sarah Tiziana Levi vom Hunter College an der City University New York nicht gerechnet. Von der Römerzeit bis ins 18. Jahrhundert galt die Insel als unbesiedelt. Nun aber lassen die Spuren vermuten, dass erst die Häufung von Naturereignissen die Bewohner vertrieben hat. Die Frage ist, was genau am Stromboli passiert ist.
Der Tsunami könnte durch den Kollaps einer untermeerischen Flanke des Vulkans ausgelöst worden sein. Doch die Frage ist, ob die dabei ebenfalls ausgelösten Erdbebenwellen stark genug für die Zerstörung einer Kirche waren. Die andere Erklärung ist, dass ein schweres Erdbeben die Ursache für alles war. Die Zerstörung der Kirche, den Kollaps der Flanke und damit den Tsunami.
Aus der Arbeit der Forscher ergeben sich ganz praktische Konsequenzen für die Risikoabschätzung im Tyrrhenischen Meer. Tsunamis scheinen dort sehr viel häufiger zu sein als gedacht. Statistisch betrachtet ereignen sie sich nicht wie bisher vermutet alle paar tausend Jahre, sondern alle 500 Jahre. Das müsse bei der Risikoprävention berücksichtigt werden, urteilt Mauro Rosi. Die Forschungen zeigen aber auch, wie stark Naturereignisse in die Entwicklung von Gesellschaften eingreifen. Sarah Tiziana Levi.
So Stromboli is a great laboratory and that's to better understand.
Stromboli ist ein tolles Laboratorium. Die Insel wurde anscheinend wegen eines zerstörerischen Ereignisses verlassen und vielleicht wegen der Erinnerung daran nicht wieder besiedelt. Und das, obwohl die strategische Position Strombolis sehr interessant ist. Es ist die nördlichste Insel des Archipels. Von dort aus kann man die Meerenge von Messina besser einsehen als von anderen Orten.
Die Menschen kamen wohl erst im frühen 18. Jahrhundert wieder, als die Erinnerung verblasst war und niemand mehr die Geschichten von damals erzählte.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich und hier geht es weiter mit den Meldungen und Piotr Heller.
Kaffee ist doch nicht so schlimm für den Kreislauf. Diese Erkenntnis haben Kardiologen auf einer Konferenz der britischen Herz-Kreislauf-Gesellschaft dargelegt. Die Forscher haben bei über 8000 Menschen untersucht, ob Kaffeekonsum die Arterien verhärtet. Sie fanden jedoch keine Anzeichen dafür. Frühere Studien hatten sehr wohl Hinweise darauf gefunden, dass Kaffee Arterien verhärten und damit dem Kreislauf schaden kann. Diese Hinweise seien jedoch widersprüchlich. Außerdem wiesen die früheren Studien eine zu niedrige Zahl an Testpersonen auf, heißt es in einer Pressemitteilung.
Es gibt jetzt zwei Arten von Kurzflossengrindwalen.
Forscher und japanische Walfänger beschreiben seit langem zwei Formen dieser Tiere, die in fast allen Weltmeeren zu Hause sind. Manche der Wale haben demnach einen eher eckigen Kopf, die anderen einen runden. Erst jetzt konnten US-Wissenschaftler diese Beobachtung auch genetisch bestätigen. Eine Untersuchung von 700 Erbgutproben hat ergeben, dass es zwei Unterarten der Kurzflossengrindwale gibt. Das berichten die Forscher in einer Fachzeitschrift Molecular Ecology. Interessant ist dabei, dass die zwei Unterarten räumlich nicht durch kontinentale Barrieren oder ähnliches getrennt sind. Vielmehr sei es die schiere Weite des Pazifiks, die sie auseinanderhält.
Die NASA hat bei drei Unternehmen Landeeinheiten für den Mond bestellt.
Es handelt sich um unbemannte Maschinen. Sie sollen bereits ab nächstem Jahr Experimente und Technik auf den Mond bringen und somit den Weg für eine Rückkehr von US-Astronauten ebnen. 2024 wollen die USA wieder Menschen auf den Mond schicken. Die Firmen werden umgerechnet jeweils zwischen 70 und 90 Millionen Euro erhalten. Damit sollen sie die Landeeinheiten konstruieren und von der Vorbereitung des Starts bis zur Landung alles selbst abwickeln.
Kameras sollen gefährliches Verhalten auf Intensivstationen vorhersagen.
Forscher aus Japan haben Patienten gefilmt, die nach Operationen auf einer Intensivstation lagen. Mit diesem Videomaterial brachten sie einem Computerprogramm bei, riskante Bewegungen der Patienten automatisch vorherzusagen und Alarm zu schlagen. Das können etwa unbewusste Armbewegungen betäubter Patienten sein, die sich dabei wichtiges medizinisches Gerät vom Körper abreißen. Mit einer solchen Technologie ließe sich das Pflegepersonal auf Intensivstationen entlasten. Dafür müsste das System aber insgesamt zuverlässiger werden, sagten die Forscher auf einer Konferenz für Anästhesiologen in Wien.
Treusorgende Väter fördern große Gehirne beim Nachwuchs.
Damit Säugetiere ein großes Gehirn entwickeln können, brauchen sie als Jungtiere viel Nahrung. Mehr Nahrung, als die Mutter allein besorgen kann. Daher sind sie auf Hilfe der Artgenossen angewiesen. Ein Team aus der Schweiz hat nun gezeigt, dass es dabei darauf ankommt, wer den Müttern hilft. Vor allem Säugetierarten, bei denen der Vater mit anpackt, können große Gehirne entwickeln, schreiben die Wissenschaftler in einem Fachblatt für Verhaltensforschung. Das liege daran, dass die Väter, wenn sie helfen, verlässlich seien. Bei Wölfen etwa packen sowohl ältere Geschwister wie auch Väter mit an. Wenn die Nahrung aber knapp werde, sorgen die Geschwister sich eher ums eigene Überleben, die Väter hingegen kümmern sich dann noch engagierter um ihre Nachkommen. Außerdem ist die Hilfe der Väter oft effektiver als die der vergleichsweise jüngeren und unerfahrenen Geschwister.
Sternzeit, 3. Juni. Arno Schmidt, die Venus und das Weltall. Vor 40 Jahren starb in Celle der große Schriftsteller Arno Schmidt, dessen Werke oft einen starken Bezug zum Universum haben. In Leviathan oder Die Beste der Welten diskutieren die Protagonisten detailreich das damals vorherrschende Weltmodell. Arno Schmidt hatte offenkundig exzellente Kenntnisse der Himmelskunde. In Das schönere Europa schildert er sehr berührend die oft waghalsigen Expeditionen im 18. Jahrhundert zur Beobachtung der Venusdurchgänge vor der Sonne. Für Arno Schmidt ist diese Unternehmung das erste friedliche Projekt der Staaten Europas. An anderer Stelle fordert er, Autoren müssten ihre Texte stets astronomisch korrekt verfassen. Er weist nach, dass in Goethes Werther an einem Abend der Mond keineswegs so geschienen haben kann, wie der Text vorgibt, denn es war Neumond. Das wollen nun Klassiker sein, fügt Schmidt spitz hinzu. Besonders angetan war Arno Schmidt von Lilienthal, einem Ort bei Bremen. Anfang des 19. Jahrhunderts stand dort die größte Sternwarte auf dem europäischen Kontinent, auf der bedeutende Entdeckungen im Planetensystem gelangen. Schmidt hatte sich sogar um die Stelle des Küsters im nahegelegenen St. Jürgen bemüht, allerdings erfolglos. Vom geplanten großen Werk Lilienthal 1801 oder Die Astronomen gibt es leider nur ein Fragment. Arno Schmidt wurde 65 Jahre alt. Er starb am 3. Juni 1979. Am 210. Jahrestag des von ihm so exzellent beschriebenen Venustransits.
Andrea Nahles geht, die Koalition wankt. Welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft hat, erfahren Sie gleich. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.